D-Radio Wissen. Update.
Russland zettelt einen dritten Weltkrieg an. Das hat der ukrainische Übergangschef Arseniy Jazenjuk heute gesagt und damit den Ton in der Ukraine-Krise nochmal deutlich verschärft.
Die volle Verantwortung für die Aggression, für das Zerbrechen der internationalen Sicherheit und Stabilität liege bei der Führung der Russischen Föderation.
Eine Woche nach der Vereinbarung von Genf und alle Seiten werfen sich gegenseitig vor, genau diesen Friedensplan nicht einzuhalten. In Genf hatten sich die Ukraine, Russland, die USA und die EU darauf geeinigt, dass alle Aktivisten ihre Waffen abgeben und die besetzten Gebäude in der Ukraine räumen müssen. Der Konflikt in der Ukraine ist eins unserer Themen heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die Schuldzuweisungen und Drohungen werden auf allen Seiten immer heftiger. Arseniy Jazenjuk beschuldigt die russische Regierung, sie wolle einen dritten Weltkrieg. Dass das so kam, hat auch mit einem Einsatz der ukrainischen Sicherheitskräfte in der Stadt Slawjansk im Osten des Landes zu tun. Dabei waren 5 pro-russische Aktivisten getötet worden. Russland hatte daraufhin gestern neue Manöver an der ukrainischen Grenze begonnen. Die Ukraine ist nervös und will, dass Russland genau über die Manöver informiert. Außerdem hat Innenminister Arsen Avakov angekündigt, dass die Einsätze der ukrainischen Armee im Osten des Landes weitergehen.
Priorität hat, nur minimale Verluste zuzulassen, die Zivilbevölkerung wo immer möglich zu verschonen. Wir bitten die Bevölkerung, so wie wir es gestern in Slawjansk und Kramatorsk mit Flugblättern getan haben, ihre Häuser nicht zu verlassen, nicht an die Fenster zu treten, um nicht von Schüssen getroffen zu werden und sich vor allem nicht in der Nähe von bewaffneten Leuten aufzuhalten.
Für den russischen Außenminister Sergej Lavrov ist das ein blutiges Verbrechen. Er sagt, die Ukraine setzt das Militär gegen ihr eigenes Volk ein. Und die pro-russischen Aufständischen würden nur dann ihre Waffen niederlegen, wenn die Ukraine dafür sorge, dass die Protestlager im Zentrum von Kiew aufgelöst werden. Aber Lavrovs Vorwürfe gehen noch an eine andere Adresse. Er beschuldigt die EU und die USA. Ihnen gehe es nur darum, Macht über die Ukraine zu bekommen. Russland übt auch weiter diplomatischen Druck aus durch seinen Botschafter bei den Vereinten Nationen, Vitali Churkin.
Wenn das so weitergeht, was wir in der Ukraine sehen, dann werden wir eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats einberufen. Wenn das Szenario schlimmer wird, erinnern wir an die Entscheidung des russischen Oberhauses. Wir haben die Erlaubnis, Truppen in der Ukraine einzusetzen. Aber natürlich möchten wir das nicht.
Und auch aus dem Westen wird der Ton jetzt schärfer. Die USA werfen Russland Sabotage vor und sagen, die Regierung in Moskau habe nicht einen einzigen Schritt gemacht, um das Genfer Abkommen umzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute Vormittag mit Russlands Präsident Wladimir Putin telefoniert und dabei ist sie ungewöhnlich deutlich geworden.
Russland hat die Möglichkeit, davon bin ich zutiefst überzeugt, oder hätte sie, die Separatisten in der Ukraine auch auf einen friedlichen Weg der Verfassungsdiskussion und der Wahlvorbereitung zu bringen. Solche Signale sind bis jetzt leider ausgeblieben.
Angela Merkel hat heute Nachmittag außerdem mit US-Präsident Barack Obama, Frankreichs Staatschef François Hollande und den Regierungschefs von Großbritannien und Italien, David Cameron und Matteo Renzi, telefoniert. Dabei haben sie mögliche härtere Sanktionen gegen Russland besprochen und sie forderten eine schnelle Reaktion der Gruppe der 7 führenden Industriestaaten, der G7.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Auch auf Facebook und Twitter wird über den schärferen Ton in der Ukraine-Krise diskutiert. Daniel Winkler kommentiert auf Facebook: Es ist eigentlich unglaublich, wie 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges eine ernste Krise immer noch nicht friedlich beigelegt werden kann, sondern dass die Beteiligten immer weiter in ihre Kriegsrhetorik verfallen. Dass nun schon das Gespräch vom möglichen Dritten Weltkrieg ist, ist wohl auch nicht hilfreich. Die Menschheit lernt einfach nichts dazu. Philipp Horn fragt sich: Warum haben eigentlich die EU bzw. Obama den Friedensnobelpreis bekommen? Andreas Nguyen fragt: Wie kann man von einer neuen Arroganz der Amerikaner sprechen, wenn sie ihre alte niemals abgelegt haben? Sir Maxo schreibt: Bei aller Kritik an Putin jedoch glaube ich definitiv nicht, dass die derzeitigen Maßnahmen der USA und der EU tatsächlich zu einer Entspannung und Lösung des Konflikts führen werden und müssten genauso kritisch hinterfragt werden. Und Thomas Mayer twittert: Was kann Europa eigentlich dafür, dass es auf Osteuropa anscheinend eine weit größere Anziehungskraft hat als Russland?
Was sonst noch wichtig war.
Angefangen hat die Krise in der Ukraine mit Protesten auf dem Maidan in Kiew Mitte Februar. Dabei sind mehr als 100 Menschen getötet worden. Jetzt will der Internationale Strafgerichtshof prüfen, was damals genau passiert ist. Heute hat er mit Vorermittlungen begonnen. Die sollen klären, ob die Vorgänge so schwer wiegen, dass der Internationale Strafgerichtshof dafür zuständig ist. Konkret geht es um den Zeitraum, in dem Ex-Präsident Viktor Janukowitsch gegen Demonstranten vorgegangen sein soll. Unklar ist, wer auf die Demonstranten geschossen hat und wer die Schüsse angeordnet hat. Diese Woche hatten sich die Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas auf ein Versöhnungsabkommen geeinigt. Darauf gibt es international unterschiedliche Reaktionen. Die UNO und die EU sehen die Einigung grundsätzlich positiv. Die UNO hat erklärt, dass sie eine Vereinigung von Westjordanland und Gazastreifen unter einer gemeinsamen Regierung unterstützen will. Ähnliches hat auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton gesagt. Von den USA kommt dagegen Kritik. US-Präsident Barack Obama hat das heute nochmal deutlich gemacht.
Yeah, the fact that most recently President Abbas took the unhelpful step of rejoining talks with Hamas is just one of a series of choices that are not conducive to trying to resolve this crisis.
Obama nennt die Einigung zwischen Fatah und Hamas nicht hilfreich und sagt, das ist eine der vielen schwerwiegenden Entscheidungen beider Seiten, die nicht dazu beitragen, die Krise zu lösen. Er schlägt deshalb eine Pause in den Friedensgesprächen vor. Israel hatte die Friedensgespräche mit den Palästinensern wegen des Versöhnungsabkommens auf Eis gelegt. Brasilien kommt 1,5 Monate vor der Fußball-WM nicht zur Ruhe. In Rio de Janeiro gab es bei Protesten gegen die Polizei wieder Ausschreitungen. Nach der Beerdigung eines bekannten jungen Tänzers haben hunderte Demonstranten Straßen blockiert und mit Steinen geworfen. Die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein. Der Tänzer war während eines Polizeieinsatzes in einem armen Viertel erschossen worden. Die Bewohner des Viertels machen die Polizei verantwortlich. Peer von der Wühlbecke ordnet das ein.
In dem größten Land Lateinamerikas werden 40.000 Menschen pro Jahr ermordet. In Rio de Janeiro hat sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren stark verbessert. Trotzdem gibt es auch hier immer noch 1.500 Mordopfer pro Jahr. Das heißt umgerechnet, jeden Tag werden in Rio de Janeiro 4 Menschen ermordet. Jetzt hat die Straßenschlacht in Copacabana stattgefunden, dem touristischen Herz von Rio de Janeiro mit den meisten Hotels und natürlich mit dem weltberühmten Strand. Und vielleicht ist das sogar ganz gut, damit man sich bewusst macht, dass Brasilien kein Land mit mitteleuropäischen Sicherheitsstandards ist. Die Befriedung der Favelas, die ja in Vorbereitung auf die WM stattgefunden hat, bedeutet eben nicht, dass es keine Verbrechen oder keine Gewalt mehr gibt. Auf jeden Fall müssen sich die WM-Touristen über eins im Klaren sein. Sie reisen in ein Land, das nicht ungefährlich ist.
Was noch wichtig wird.
Die UNO will morgen ihre Hochkommissarin für Menschenrechte in den Südsudan schicken. Navi Pillay will die Hintergründe des Massakers in der Stadt Mentui persönlich untersuchen. Dort sind letzte Woche mehrere hundert Menschen getötet worden. Die UNO hat dem Südsudan deshalb auch schon mit Sanktionen gedroht. In dem Konflikt geht es um einen Machtkampf zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. In den letzten Monaten wurden schon Tausende getötet. Fast 1 Million Menschen sind auf der Flucht. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnt vor einem Völkermord im Südsudan. Ein Sprecher sagte, die Anzeichen und Methoden seien ähnlich wie beim Völkermord in Ruanda Anfang der 90er Jahre. Bundespräsident Joachim Gauck reist morgen zum Staatsbesuch in die Türkei. Er will unter anderem ein Lager syrischer Flüchtlinge besuchen und deutsche Soldaten, die dort mit Patriot-Raketen den Luftraum sichern. Bei seinen Treffen mit Staatspräsident Abdullah Gül und Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan will Gauck auch Themen wie Demokratie und Meinungsfreiheit ansprechen. Außerdem plant er Gespräche mit Oppositionspolitikern und Menschenrechtsaktivisten.
Und sonst in der Welt?
Die Marshallinseln haben beim Internationalen Gerichtshof Klage gegen 9 Atomstaaten eingereicht. Der Pazifikstaat wirft den Ländern unter anderem vor, gegen den Atomwaffensperrvertrag zu verstoßen. Die beklagten Staaten sind China, Nordkorea, Frankreich, Indien, Israel, Pakistan, Russland, Großbritannien und die USA. Der Außenminister der Marshallinseln erklärte, die Bewohner der Inseln hätten katastrophale und irreparable Schäden durch Atomwaffen erlitten. Die USA hatten zwischen 1946 und 1958 auf mehreren Inseln des Pazifikstaats insgesamt 67 Atombombentests durchgeführt. 1966 wurden die Inseln wieder als bewohnbar freigegeben. 11 Jahre später mussten sie aber wegen gestiegener Strahlenbelastung wieder evakuiert werden. Einige Gebiete wurden für 24.000 Jahre zum Sperrgebiet erklärt. Der Atomwaffensperrvertrag wurde 1968 geschlossen. Darin wird die Verbreitung von Atomwaffen verboten. Außerdem haben sich die Staaten darin zur Abrüstung von Kernwaffen verpflichtet. Menschen mit Bärten und Kopftüchern stehen in der chinesischen Provinz Xinjiang offenbar unter besonderer Beobachtung. Laut der Global Times gibt es in einem Landkreis eine Belohnung dafür, dass Informationen über Menschen weitergegeben werden, die sich Bärte wachsen lassen. Finanziell belohnt würden auch Informationen über illegale religiöse Aktivitäten. Bärte und Kopftücher gehören zur Tradition der Uiguren, einer muslimischen Minderheit. 10 Millionen von ihnen leben in der Provinz Xinjiang. Wegen der Spannungen zwischen den Uiguren und den Han-Chinesen gilt die Region schon lange als Konfliktherd. Im Iran müssen die Menschen ab heute mehr für Benzin bezahlen. Dem Staatsfernsehen zufolge hat die Regierung die Zuschüsse gekürzt. Das bedeutet, Autofahrer müssen ab sofort für jeden Liter Benzin 22 Cent zahlen, statt wie bisher 6. Die Subventionskürzungen gehören zu einem Programm, das schon seit 2010 läuft. Ziel ist es, die schwächende Wirtschaft im Iran anzukurbeln. Auch die Lebensmittelhilfen sind schon zurückgefahren worden.
Wissensnachrichten.
Immer wieder werden im All spannende Entdeckungen gemacht. Japanische Forscher haben jetzt ein Rätsel um eine sehr helle Supernova gelöst. Hanna Immich aus den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Hanna, vielleicht noch mal kurz für alle Nicht-Astronomen unter uns. Was ist eine Supernova genau?
Eine Supernova ist eine gewaltige Sternenexplosion. Und der Stern, der dabei untergeht, strahlt noch einmal sehr hell. Manche sogar so hell wie eine ganze Galaxie. Aber diese eine Supernova war eben 30 Mal heller, als man es bisher kannte. Das konnten sich die Wissenschaftler nicht erklären. 2010 haben sie die entdeckt. Sie heißt PS110AFX. Und seitdem haben die Wissenschaftler gerätselt, ob es sich um eine völlig neue Supernova-Art handelt oder ob das Licht durch eine Linse verstärkt wurde.
Und was haben sie herausgefunden?
Dass sie tatsächlich durch eine Art riesige Linse vergrößert wurde. Sie haben nämlich eine Galaxie gefunden, die genau vor der Supernova liegt. Und die hat wie eine Art großes Brennglas oder Linse funktioniert und das Licht der Supernova verstärkt. Das nennt man in der Astronomie dann eine Gravitationslinse. Studienleiter Robert Quimby.
We can thus conclude that 10FX is a normal Type 1a supernova that has been magnified 30 times.
Das kann man sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie eine große Brille, die die Augen dahinter vergrößert. Sehr massive Objekte verformen nämlich mit ihrer Schwerkraft den Raum. Und genau das ist hier passiert. Die Galaxie im Vordergrund hat den Raum gekrümmt und dadurch die Lichtstrahlen der Supernova umgeleitet. Jetzt suchen die Forscher nach weiteren solcher Phänomene im All. Denn Supernovae sind für die Forscher wichtig, weil sie je nach Entfernung unterschiedlich hell erscheinen und so helfen, Entfernungen besser abschätzen zu können und das All zu vermessen.
Sehr spannend. Und dann war da heute noch die Sache mit der DNA der Tsetse-Fliege. Was hat's damit auf sich?
Ja, Wissenschaftler haben das Erbgut der Tsetse-Fliege entschlüsselt. Diese Fliege lebt im südlichen Afrika und überträgt die tödliche Schlafkrankheit. Von der DNA lässt sich auf viele Eigenschaften der Tsetse-Fliege schließen, zum Beispiel auf den Stoffwechsel, das Immunsystem oder die Sinnesorgane. Über 140 Wissenschaftler haben 10 Jahre lang daran gearbeitet und sie haben Gene für über 12.000 Proteine gefunden. Mit diesem Wissen hofft man nun, irgendwann die Krankheit eindämmen zu können. Interessant sind zum Beispiel die 250 Proteine im Speichel der Tsetse-Fliege. Wenn sie jemanden beißt, hindern die das Blut daran zu gerinnen und blockieren das Immunsystem des Gebissenen. Mit den Erkenntnissen könnten zum Beispiel neue Insektizide entwickelt werden oder genetisch veränderte Fliegen, die weniger gefährlich sind und die anderen verdrängen könnten. Noch stehen die Wissenschaftler hier aber am Anfang. Die Schlafkrankheit ist besonders im südlichen Afrika verbreitet. Sie beginnt mit Fieber und Schüttelfrost, greift dann aber auf das zentrale Nervensystem über und endet unbehandelt tödlich. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es pro Jahr etwa 20.000 Neuinfektionen gibt.
Dann kommen wir jetzt zu einem etwas weniger blutsaugenden Thema. In Bremen testen Psychologen einen Roboter als Lehrer. Wie muss man sich das vorstellen?
Sie schauen sich an, ob so ein Roboter vielleicht bald als Hilfslehrer eingesetzt werden könnte. Und zwar bei der 3. bis 5. Klasse. Laut dem Studienleiter kann der Roboter sprechen, auf etwas zeigen, gestikulieren und sogar ein Kind anschauen. Was er nicht kann, erkennen, ob das Kind ein Problem hat, bevor es einen Fehler macht oder eine Aufgabe falsch löst. Der Roboter soll aber noch lernen können, die Körpersprache des Kindes einzuschätzen, damit er zum Beispiel merkt, ob ein Kind gelangweilt oder überfordert ist. Laut den Psychologen aus Bremen haben die Kinder, mit denen der Roboter bisher getestet wurde, positiv auf ihn reagiert. Allerdings funktioniere er maximal für eine kleine Gruppe von Kindern. Mit einer ganzen Schulklasse ist er überfordert.
Dankeschön. Ja. Hanna Immich aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag morgen wird wechselhaft. Vor allem im Norden beginnt der Tag heiter, sonst ist es wechselnd bis stark bewölkt. Im Süden gibt es hier und da etwas Regen. Während des Tages wird es dann turbulenter. Mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern, sogar Hagel kann dabei sein. Nur im Norden ist das Risiko für Schauern und Gewittern geringer. Höchstwerte im Westen und Süden 17 bis 20 Grad, ansonsten 20 bis 24 und an den Küsten 13 bis 17.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.